Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Die Philosophie, die gehört auch auf den Marktplatz. Sokrates hat sie dahin gebracht und da sollte sie eigentlich auch sein. Wir sind noch eine ganze Ewigkeit lang tot und solange wir das nicht sind, ist es gut, wenn unsere Seele auch in Bewegung bleibt.
Wir kommen zur zweiten Folge des Podcasts mit Andreas Urs Sommer. Wer die erste noch nicht gehört hat, sollte dies tun, denn hier erfahren Sie unter anderem, mit welchen drei Philosophinnen Andreas Urs Sommer gerne mal in der Nacht durchphilosophieren würde. Heute geht es jetzt weiter mit den Top 3 der Werte aus philosophischer Sicht, nur den Top 3 von Andreas Urs Sommer natürlich. Viel Spaß beim Anhören. Ein weiter Sprung, aber wenn wir in die Philosophie reingucken, was wären denn Ihre Top 3 der Werte, über die Sie diskutieren würden?
Das ist eine schwierige Frage, zumal Sie nicht gesagt haben, ob ich über diese Werte mit einem Glas Wein oder ohne ein Glas Wein diskutieren soll. Aber vielleicht bleiben wir nüchtern bei den Werten und halten es mit Wasser. Sicher wäre die Freiheit über etwas, über das man immer wieder diskutieren sollte, immer wieder diskutieren muss, weil das ja offensichtlich ein Begriff ist, unter dem viele Menschen sehr unterschiedliches verstehen. Das ist ein Begriff, der uns allen, die hier zuhören, vermutlich als zentraler Wert vor Augen steht. Aber wenn man dann genauer nachfragt, dann wird man vermutlich sehr unterschiedliche Antworten darauf bekommen, was denn Freiheit ist. Das heißt, da besteht auf jeden Fall Gesprächsbedarf. Der besteht philosophisch, aber es besteht natürlich auch ganz praktisch, wenn Sie an Familienkontexte denken, wenn Sie mit Ihren Kindern darüber reden, ob Sie jetzt um 22 Uhr zu Hause sein sollen oder eher nicht. Dann sind Freiheitsdiskussionen natürlich auch eminent praktische Diskussionen. Also über Freiheit ließe sich mehr als nur ein Abend diskutieren. Was mich jetzt gerade umtreibt, um einen zweiten Wert zu nehmen, ist die Partizipation, die Teilhabe. Wie weit wir uns gestatten, teilzunehmen an gesellschaftlichen Prozessen, wie weit wir anderen gestatten, daran teilzunehmen, wie weit wir alle teilhaben müssen einerseits an politischen Entscheidungsprozessen, andererseits natürlich auch am, wenn man so will, sozialen Gesamtkapital der Gesellschaft. Es gibt Menschen, die weniger teilhaben können, aus sozioökonomischen Gründen weniger teilhaben können. Und die Frage des Teilhabens, die Frage der Partizipation scheint mir unbedingt auch diskussionsbedürftig zu sein als ein zweiter Wert. Vielleicht als drittes etwas, was ein wenig aus der Mode gekommen ist. Der Begriff der Rechtschaffenheit hat man gerne als hohe Tugend in der frühen Neuzeit, als man diese deutschen Begriffe geschaffen hat, propagiert. Heutzutage klingt Rechtschaffenheit sehr angestaubt. Was ist darunter zu verstehen? Ist darunter zu verstehen, dass man sich an gegebene moralische Ordnungsmuster hält? Oder ist darunter zu verstehen, dass man seiner eigenen Natur folgt und versucht, sich selber treu zu sein, auch auf die Gefahr hin, in Konflikt zu geraten mit gesellschaftlichen Normen, mit moralischen Normen, die von anderen gesetzt worden sind? Bedeutet Rechtschaffenheit, dass man sich der Lüge enthalten soll, oder soll womöglich die Lüge ein Mittel sein, um seine Interessen durchzusetzen? Sie wissen gar nicht, wie viel Grenzwertiges im Hinblick auf die Wahrheit gesagt wird, wenn sich Studierende dafür rechtfertigen, dass sie nicht an der Seminarsitzung haben teilnehmen können, wie viele Tanten und wie viele Haustiere so sterben im Laufe eines Semesters, das ist geradezu beängstigend. Aber ich würde sagen, die Studierenden tun das, weil sie ganz offensichtlich andere Prioritäten setzen, Prioritäten, die sie womöglich ihrem Dozenten, ihrer Dozentin nicht auf die Nase binden wollen. Vielleicht ist das Seminar ja langweilig und da muss man halt das sterbende Haustier oder die sterbende Urgroßtante vorschieben. Also ist es vielleicht auch dieses Greifen zur Lüge, eine Folge von Rechtschaffenheit. Also ich meine, wir müssten an dem dritten Abend, wenn wir über Werte reden, mal über Rechtschaffenheit nachdenken. Sie sehen, ich habe darüber noch nicht wirklich tiefgreifend nachgedacht, möchte es aber gerne tun mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die das interessiert.
Sie haben jetzt viel auf die Studierenden zurückgegriffen und auch auf die Erfahrungen in der Familie. Ich habe auch so in der erweiterten Familie eine kleine Umfrage gemacht und habe vor allen Dingen die Jugendlichen gefragt, was ist denn Philosophie eigentlich? Weil ich mal wissen wollte, was kommt denn dann zurück? Und ich habe die Antwort bekommen, so ungefähr zusammengefasst, Philosophie ist Aufklärung, also die Welt ist in Unordnung geraten, von irgendetwas weg hat sie sich bewegt und jetzt kommt jemand und der will mit seinen Gedanken wieder Ordnung schaffen. Herr Sommer, wo schaffen Sie denn mit Ihren Gedanken im privaten Ordnung? Wo betreiben Sie Aufklärung?
Ich finde das sehr schön, dass Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner Philosophie als Aufklärung definiert haben. Das wäre vielleicht nicht die allererste Definition, die man so im philosophischen Handbuch bekäme, wo man vielleicht eher gesagt hätte, naja, Philosophie ist die Welt in Begriffe gefasst oder dergleichen mehr. Mir gefällt diese Definition ausgesprochen gut, weil sie zum einen eben suggeriert, dass die Welt mit Gedanken in Ordnung gebracht werden kann, aber gleichzeitig doch auch die von Ihnen noch nicht ausgesprochene Implikation in diesem Begriff Philosophie als Aufklärung drin ist, dass die Philosophie auch die Welt, so wie sie ist, gehörig durcheinander bringen kann, nämlich weil die gegebenen Ordnungen vielleicht sich nicht als rechtfertigenbar erweisen. Das heißt, wir stellen als Menschen mit philosophischem Blick, und das sind keineswegs nur diejenigen, die Philosophie studiert haben, sondern all diejenigen, die sich grundsätzliche Fragen stellen. Wir stellen also mit philosophischem Blick womöglich fest, dass die Welt zwar Ordnungsstrukturen hat, aber diese Ordnungsstrukturen mitunter sich nicht rechtfertigen lassen, die Ordnungsstrukturen halt zum Beispiel überkommene sind. Wir haben es immer so gemacht und wir können uns dann philosophisch fragen, ist es denn so, dass es bloß, weil es immer schon gemacht worden ist, so wie es gemacht wird, dadurch eine Rechtfertigung gegeben ist? Vielleicht stellen wir fest, dass wir versuchen sollten, mithilfe der Philosophie als Aufklärung, die Welt, die Ordnungsstrukturen der Welt ganz gehörig durcheinander zu bringen, um vielleicht die Möglichkeit anderer Ordnungsstrukturen, anderer Betrachtungsweisen möglich zu machen. Philosophie ist, denke ich, auch ein wesentlicher Pluralisierungsschub. Das heißt, Philosophie eröffnet Perspektiven, die so nicht gegeben waren vorher. Und ich glaube, in dieser Pluralisierungskompetenz von Philosophie liegt auch eine ganz wesentliche Aufgabe in der Gegenwart. In meinem unmittelbaren Umfeld, nachdem Sie fragen, wie weit ich da Philosophie als Aufklärung betreibe, bin ich nicht so sicher, wie erfolgreich ich da bin. Da müssen Sie meine Frau und unsere Tochter fragen, ob mir jemals gelungen ist, mit Philosophie aufklärend tätig zu sein. Ich habe da gewisse Selbstzweifel, das gestehe ich offen. Aber Philosophie ist ja normalerweise auch nicht ein Geschäft, das einer oder eine betreibt und dann damit auf die Welt losgeht, sondern Philosophie ist immer auch ein dialogisches, ein gemeinschaftliches Geschehen. Das heißt, es wäre dann nicht einer der Philosoph oder die Philosophin, der oder die dann aufklärt und die anderen lassen sich aufklären, sondern es ist ein Geschehen, in das alle involviert sind. Insofern kann ich mir auch vorstellen, im Familienkontext, dass wir in sozusagen philosophischem Geschehen, im Aufklärungsgeschehen allesamt involviert sind und sie zum Beispiel als Eltern oder als Kinder in gleicher Weise philosophisch unterwegs sind, wenn sie miteinander reden. Also Philosophie als Aufklärung, ja, aber als eine gemeinschaftliche Aufklärung. Und insofern kann Philosophie auch eigentlich überall stattfinden, in allen gesellschaftlichen Konstellationen, auf allen Ebenen, was ja auch etwas sehr Tröstliches hat. Philosophie ist also keineswegs dazu verurteilt, im akademischen Elfenbeinturm zu bleiben. Im Gegenteil, sie darf gerade das nicht.
Sie regen zum Denken an und Sie provozieren auch gerne, Herr Sommer. Wer darf Ihnen denn sagen, dass Sie falsch liegen?
Alle dürfen das sagen. Selbstverständlich sollen das alle sagen dürfen. Und ich bin ich bin leidenschaftlicher Picht, den Widerspruch zu provozieren mit den Provokationen und den Irritationen, die Sie ansprechen. Es geht mir nicht darum, so zu tun, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern mit dem Denken oder der Denkarbeit, die Denkroutinen, die sich einschleichen, auch bei mir selber einschleichen, immer wieder zu torpedieren und mit diesem Torpedieren etwas in Gang zu setzen. Also es sollten unbedingt alle, denen missfällt, was ich sage und schreibe, dieses ihr Missfallen artikulieren. Und ich bin sehr erpicht darauf, ins Gespräch mit denjenigen zu kommen, die widersprechen wollen. Unbedingt und gerade bei Dingen, die dann auch politisch sind. Ich habe ja, Sie haben es eingangs gesagt, gerade jetzt einen politisch-philosophischen Akzent gesetzt, wo ich sehr stark für direkt partizipatorische Demokratie werbe, weil ich der Auffassung bin, dass wir als mündige Wesen auch dazu verurteilt sind, zu partizipieren. Das können wir eigentlich nur, wenn wir auch mitentscheiden können, dass das selbstverständlich provozieren soll und selbstverständlich Widerspruch erregen soll. Das ist so. Und ich glaube, dass damit auch politisch eine interessante Konstellation zu Wege gebracht werden kann.
Neben der angeregten Diskussion ist eine Sache, die Ihnen wichtig ist, aber auch die Seelenruhe. Sie haben ein Buch dazu geschrieben. Für was sind Sie dankbar?
Ich glaube, dass die Philosophie durchaus immer wieder Oasen der Beruhigung schaffen kann. Von der Philosophie sollte man allerdings keine Letztberuhigung erwarten. Das von Ihnen angesprochene Buch Kunst der Seelenruhe hätte nach meinem Wunsch nicht so heißen sollen. Ganz im Gegenteil, das war ein ewiges Hin und Her mit dem Verlag, der aber dann am Ende darauf bestanden hat. Nach meinem Wunsch hätte das Buch Lob der Sterblichkeit heißen sollen, weil ich der Auffassung bin, dass es eigentlich sehr tröstlich ist, dass wir Menschen beschränkte Wesen sind und nicht zur Unsterblichkeit verurteilt, dass wir dann entsprechend die Zeit, die uns gegeben ist, nutzen können, dass das allerdings auch zu einer Art von Grundgelassenheit führen kann, wäre in der Tat meine These. Es ist sicher so, dass wir uns nicht auf die antiken Philosophien der Seelenruhe in der Weise zurückbeziehen können, wie das manche wünschen, die Philosophie eher in der Lebensberatungsecke angesiedelt sehen. Das heißt, dass wir zurückgehen sollen zu einer Philosophie, die uns ruhig stellt. Ich glaube, Philosophie sollte uns nicht nur ruhig stellen. Philosophie hat eben keine definitiven Antworten, aber sie kann Lichtblicke der Seelenruhe bieten, dadurch, dass sie imstande ist, das philosophisches Nachdenken oder das, was Sie Philosophie als Aufklärung genannt haben, dass diese Aufklärung imstande ist, immer wieder die Werte und die Überzeugungen und die Sicherheiten, die wir haben, zu problematisieren. Und wenn wir in der Lage sind, einzusehen, dass das, was wir für unbedingt gültig halten, auch durchaus sich relativieren lässt, und das ist insbesondere dann wichtig, wenn das in Gefahr ist, was diese Werte als Alleroberstes vorgeben, dann kann so eine Art von Grundgelassenheit entstehen, die Ihnen zwar nicht eine Meeresstille der Seele beschert, so ein Bild, das in der Antike benutzt worden ist für die Seelenruhe, aber dass Ihnen eine Art Art von, wie soll ich sagen, Grundvertrauen gibt, ohne dass es ein unkritisches Grundvertrauen ist. Und diese daraus entstehende Gelassenheit, ist eine, die durchaus philosophisch erreichbar zu sein scheint. Eine vorläufige, eine provisorische Gelassenheit zugegeben, und dass sie aber vorläufig und provisorisch ist, das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Wir sind noch eine ganze Ewigkeit lang tot, und solange wir das nicht sind, ist es gut, wenn unsere Seele auch in Bewegung bleibt.
Die Seele in Bewegung bleiben lassen. Bei Ihnen ist auch nicht immer Ruhe. Ich habe jetzt gelesen in einem Fragebogen, den Sie, glaube ich, mal Studierenden vor sehr langer Zeit in Göttingen ausgefüllt haben, dass Sie bei emotional kitschigen Filmen weinen können. Allerdings haben Sie denen nicht verraten, bei welchem. Was bringt Sie denn zum Weinen? Welcher Film bringt Sie in Aufruhr?
Tatsächlich sind es gar nicht nur die großen Hollywood-Filme, die diese Fähigkeit haben, mich zum Weinen zu bringen, sondern ich bin bei B- und C-Movies, die den allerschlechtesten und den allerkitschigsten Plot haben, deren Titel ich auch gleich wieder vergessen habe und dem Vergessen überantworten bin, absolut rührbar und rührselig. Das heißt, meine emotionale Berührbarkeit ist, wie soll ich sagen, für einen gelassenen Philosophen geradezu empörend. Also dieses sich Emotionen oder Affekten quasi stellvertretend auszuliefern bei Dingen, die nicht mir selber widerfahren, sondern die eben irgendwelchen Fernseh- oder Kinohelden widerfahren, das ist schon eine merkwürdige Gestimmtheit, die meine ist. Ich weiß nicht genau, ob es sich um sozusagen eine Art der Stellvertretung handelt, als Philosoph, wo man gewöhnlich geneigt ist, eben die Dinge, die das eigene angehen, mit möglichst kaltem Mut zu betrachten, möglichst sich nicht erschüttern zu lassen, so als eine Art stoischer Grundhabitus. Die Stoiker haben mich durchaus fasziniert und tun es noch, auch wenn ich die stoische Härte nicht meine eigene Härte würde sein lassen wollen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es eben, und deswegen frage ich mich, ob meine emotionale Berührbarkeit durch kitschige Filme etwa oder durch kitschige Literatur, auch durch kitschige Musik, ob die damit zu tun hat, dass ich hier sozusagen stellvertretend oder kompensatorisch meine Affekte auf der Seite auslebe. Ich würde das fast vermuten, müsste aber einer Psychoanalytikerin, einem Psychoanalytiker das letzte Wort darüber überlassen, um das zu beurteilen. In der Selbstwahrnehmung würde ich vermuten, dass ich hier etwas auslagere, was dann aber zum Gesamtgefüge, zum seelischen Gesamtgefüge oder zum menschlichen Gesamtgefüge seinen Beitrag leistet.
Jetzt will ich das gar nicht so weiter vertiefen, aber Sie haben auch noch eine Leidenschaft, nämlich die Numismatik. Und ich habe Geschichte studiert und Numismatik immer nur so am Rande gestreift, fand es aber auch immer wahnsinnig faszinierend, hier Zeugnisse aus vergangener Zeit mit Herrscherinsignien, mit Ordnungsverhältnissen zu finden, die auch noch einen Wert haben, und fand es immer toll, mir die Sachen anzugucken. Deswegen ganz direkt, also woher kommt Ihre Leidenschaft noch für die Münzsammeln?
Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich es sonst ja im täglichen Denkergeschäft mit Irrealia und Surrealia zu tun habe, dass ich da diese ganz allgemeinen, mitunter spinnerten Ideen mit bebrüte, die andere schon bebrütet haben oder womöglich auch nicht, wenn es gut läuft, die Idee zum ersten Mal bei mir selbst kommt. Auf der anderen Seite sind die Münzen in der Tat sozusagen das realstmögliche, obwohl Geld selber, wie Karl Marx festgestellt hat, ja ein hochgradig metaphysisches Ding ist. Aber die Münzen Münzen, insbesondere die, die in hartem Edelmetall ausgeprägt sind, repräsentieren Realität an sich, vergangene Realität, die sich aber, wie Sie sagen, nicht so einfach austilgen lässt. Der Kaiser ist längst verblichen und längst zu Asche, aber seine Münzen sind immer noch da. Wenn ich jetzt die Realia der Münzen gegen die Irrealia und Surrealia der Philosophie halte, dann bin ich allerdings biografisch ein bisschen schönen, insofern ich die Numismatik tatsächlich schon angefangen habe, bevor ich zur Philosophie mich, soll ich jetzt sagen, bekehrte. Also die byzantinischen Münzen, die es mir besonders angetan habe, die sammle ich, seit ich 13 bin. Und da habe ich die Philosophie erst am fernen Rockzipfel gepackt und noch nicht wirklich mich in sie vertieft. Tatsächlich ist im Übrigen die Numismatik bei mir auch noch die Exit-Option gewesen für den Fall, dass es nicht geklappt hätte mit der akademischen Karriere. Das Dasein als Münzhändler hätte ich mir durchaus vorstellen können und habe es mir sehr lange Zeit als eine Möglichkeit offen gehalten für den Fall, dass es am Ende doch nicht klappt mit der Philosophie. Man ist ja eben in diesem akademischen Betrieb meist sehr lange auf Stellen, die befristet sind, auf Stellen, die ein paar Jahre einem zwar Lebensunterhalt gewähren, aber dann eines Tages nicht mehr da sein werden. Und angesichts dessen schien mir die zumindest Möglichkeit, die Münzen zum Hauptgeschäft zu machen, doch eigentlich ganz tröstlich. Also die Münzen haben tatsächlich auch existenziell einen, wenn man so will, Stabilisierungsanker gebildet. Das Sammeln insgesamt, ich sammle nicht nur Münzen, sondern auch andere Dinge, habe das schon sehr früh getan. Ich glaube, das Sammeln wesentlich dazu beiträgt, einen Ordnungsrahmen, einen selbstgewählten Ordnungsrahmen, ein eigenes künstliches Paradies zu erschaffen, wo eben sonst niemand reinredet. Die Sammlung ist ganz die eigene und man kann die zwar zeigen, anderen zugänglich machen, aber es ist das, worin man sich selber ausdrückt. Es ist im Übrigen auch das Sammeln eine Schule des Willens, dahingehend, als man lernt langfristig, und das war für mich, denke ich, als Kind und als Teenager sehr wichtig, langfristig Perspektiven, Fokussierungsperspektiven zu gewinnen, zu wissen, eigentlich will man diese Münze unbedingt, muss aber sehr lange sein Taschengeld sparen, bis man diese Münze auch erwerben kann. Und wenn man dann sehr lange dabei ist, ist der Wille, der sammlerische Wille zumindest gestärkt und gestellt. Das hat, denke ich, im Blick auf die Charakterbildung auch nichts geschadet.
Vielen Dank, Herr Sommer, dass Sie uns so nah mit in Ihr Leben genommen haben. Zum Abschluss würde ich Ihnen trotzdem gerne noch die Frage stellen: Würden Sie jungen Menschen raten, heute Philosophie zu studieren?
Ja, unbedingt würde ich das raten, wenn die Leidenschaft dafür da ist. Philosophie nicht das Verlegenheitsstudium, wobei das auch okay ist. Wir haben selbstverständlich in den ersten Semestern bei uns an der Uni, und das ist an anderen Unis nicht anders, viele junge Menschen, die nicht wissen, ob die Philosophie wirklich das ist, was sie treiben wollen. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass man da hingeht, mitunter mit Erwartungen, die ein wenig zu hoch greifen, etwa den Erwartungen, dass man in der Philosophie den Sinn des Lebens mitgeteilt bekommt, dass man dann nach zwei Semestern weiß, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da wird schon in den ersten Stunden des Philosophiestudiums ein Desillusionierungsprozess einsetzen. Ich meine, unbedingt sollte jeder und jede, die oder der brennt für das Denken, jeder und jede, die brennt für einen Abschied von festen Überzeugungen, von letzten Sicherheiten, das Philosophiestudium wagen. Das heißt allerdings nicht, dass man dann unbedingt dabei bleiben muss. Ich kenne viele, die damit angefangen haben, gesagt haben, ja, ich habe jetzt hier wunderbare 4 Semester verbracht und jetzt werde ich aber doch Ärztin oder werde doch Banker, und das aber nachher nie bereut haben, in die Philosophie mal hineingeschnuppert zu haben. Es ist nicht so, dass es günstig lustig wäre, wenn die ganze Welt nur aus Philosophen und Philosophinnen bestünde, die das berufsmäßig machen. Es wäre schön, wenn alle Menschen sich von philosophischen Fragen anrühren lassen. Aber ich würde unbedingt sagen, Philosophie ist etwas, was man treiben sollte und was man durchaus auch akademisch treiben soll. Vielleicht ein letztes noch, die akademische Philosophie, die Philosophie, die also an der Uni betrieben wird, hat auch einen eigentümlichen Zwittercharakter. Einerseits ist sie Wissenschaft in unterschiedlicher Weise, eine historische Wissenschaft, wenn sie sich mit der Geschichte der Philosophie beschäftigt, eine systematische Wissenschaft, wenn sie sich mit Begriffen auseinandersetzt. Auf der anderen Seite ist sie aber auch eine Irritationsdisziplin, etwas, was nicht so ganz ins stromlinienförmige Wissenschaftsparadigma hineinpasst, das an der Universität gepflegt wird. Die Philosophinnen und Philosophen pflegen auch im universitären Konzert immer wieder zu irritieren, weil sie immer irgendwie schräg sind. Und die Kollegen und Kolleginnen aus der Physik und der Biochemie und der Geschichtswissenschaft sind manchmal etwas irritiert und provoziert, was wir so tun. Ich meine aber, das ist heilsam und dieses Zwitterwesen der akademischen Philosophie zwischen der Wissenschaft und, wenn man so will, dem Marktplatz. Die Philosophie, die gehört auch auf den Marktplatz. Sokrates hat sie dahin gebracht und da sollte sie eigentlich auch sein. Diese Zwitterexistenz macht auch das Philosophiestudium jenseits der persönlichen Leidenschaft zu einer, glaube ich, beglückenden Erfahrung. Das jedenfalls wünsche ich denjenigen, die mit dem Studium der Philosophie beginnen.
Andreas Urs-Sommer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Meyer-Schneider.
Über Nietzsche haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das ist auch mit Absicht so, denn über Nietzsche wird Herr Professor Sommer mit Dr. Martin Lang in den RHI-Kontexten ausführlich sprechen. Hier ist er ein ausgewiesener Kenner, ebenso zu allen Fragen rund um die Demokratiegeschichte. Ich freue mich, dass Sie heute zugehört haben. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!